Ja, hallo, ich grüße euch auch alle recht herzlich in diesem ungewohnten Zustand, in dem wir uns alle befinden. Ja, das ist immer noch sehr ungewöhnlich. Ich hoffe, dass wir nicht vereinsamen in diesen Zeiten und nicht zu, nur, zu ja, zu sehr in uns zurückziehen in uns selbst. Ja, ich habe auch selbst gemerkt, dass wenn man so viel zu Hause ist und nicht mehr rausgeht, dass man auch ein bisschen, also sogar fast Scheu bekommt, aus dem Haus zu gehen, Scheu bekommt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen und so. Und ja, das ist eine nicht so einfache Zeit. Aber es ist auch eine sehr, 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 sehr wertvolle Zeit. Klar, wenn man jetzt das so aus der alten Perspektive betrachtet, vieles kann man nicht machen. Aber es gibt eine Sache, die man in der Zeit weiterhin sehr, sehr, sehr gut machen kann. Und zwar kann man Gemeinschaft haben mit Gott. Man kann diese Zeiten, wo man endlich mal etwas Ruhe hat, endlich ein bisschen Pause hat, endlich nicht so viel um sich herum hat, na gut, für andere etwas mehr, für andere weniger. Aber man kann diese Zeiten auch nutzen, um sich zurückzuziehen. Man kann diese Zeit nutzen, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Übrigens, viele der Offenbarungen, die Menschen in der Geschichte gehabt haben, über Gott, Jesus, Heiligen Geist, Freiheit, Frieden und so weiter und so fort, sind sehr, sehr oft an abgeschiedenen Orten passiert. An Orten, wo die Menschen im Gefängnis waren, an Orten, wo die Menschen ja, irgendwie unfrei waren, gefangen waren oder in ihrer eigenen Kammer waren, wo sie viel Zeit verbracht haben, wo sie sich mit dem Wort beschäftigt haben, mit dem Gebet beschäftigt haben. Da haben sie sehr, sehr, sehr große Schätze gewonnen. In Höhlen, in Katakomben, ich weiß nicht genau noch wo. Und ich denke, vielleicht in dieser Zeit ist es vielleicht gar nicht so anders. Wir sind zu Hause, wir sind ein bisschen beschränkt. Aber es liegt keine Beschränkung darauf, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können, dass wir Dinge erkennen können, dass wir Dinge verstehen können, die uns befreien, die uns erfüllen, die uns Kraft geben. Und deshalb ist das jetzt auch eine Zeit des Gebets, eine Zeit des Sammelns, eine Zeit des Gemeinschaftshabens mit Gott. Denn Gott hat kein Corona und mit Gott können wir nach wie vor Gemeinschaft haben. Ja, heute ist das sehr passend, auch was du, Rahel, vorhin auch vorgetragen hast, obwohl du am Anfang eigentlich an Einsegnung und Verabschiedung gedacht hast. Aber ich finde das auch sehr passend zu dem, was ich heute auch aufs Herz gelegt bekommen habe. Wir werden heute in Apostelgeschichte weiterlesen. Und ich habe mich seit mehreren Monaten schon mit einer Bibelstelle beschäftigt, die ich eigentlich meiden wollte. Ich habe gedacht, Herr, was soll ich zu dieser Stelle sagen? Und zwar geht es hier um Hananias und Saphira. Ich weiß nicht genau, ob ihr die Geschichte kennt. Wir lesen sie gleich. Es ist eine Geschichte, die sehr schwer zu verstehen ist. Und ich habe gedacht, Herr, wenn ich darüber predigen werde, ey, dann werde ich nur entmutigen, denn ich habe keine Ahnung, wie ich ermutigend über diese Bibelstelle predigen soll. Allerdings, in letzter Zeit, in der letzten Woche, in den letzten Tagen und so, wurde mir diese Geschichte immer mehr und mehr aufs Herz gelegt und die hat plötzlich irgendwie eine ganz neue Relevanz für mich bekommen, wo ich gedacht habe, hey, das ist eigentlich eine sehr, sehr große Hilfe für unser Leben, besonders für unser geistiges Leben, für unsere geistliche Entwicklung. Wir haben am Anfang haben wir diesen Busch gesehen, diesen verdorrten Busch. Können wir das Bild nochmal einblenden? Da hinten, Technik. Aber kein Stress, wenn es nicht geht. Also ihr habt es ja noch so ein bisschen im Kopf, diesen verdorrten Busch. Und ich habe mal eine Frage an euch, also ich werde nicht gleich in die Predigt einsteigen, sondern ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, wie sieht mein, wie sieht unser geistliches Leben aus? Wie sieht unser geistliches Leben aus? Ist es so, wie wir das vorhin gesehen haben, diese Oase, diese Bäume, die grün sind, die gewachsen sind, die aufgegangen sind, oder sind wir dieser verdorrte Busch? Wie ist euer inneres Gefühl? Ich weiß nicht genau, wie es euch geht, also mir ging es in letzter Zeit so, wo ich mich auch mal gefragt habe, in meinem geistlichen Leben, ich habe mich gefragt, ist das alles? Kennt ihr das Gefühl? Wo ich frage, ist das alles? Ist das wirklich jetzt alles? Das ist das, was ich in diesem Leben haben werde. Ich werde irgendwie versuchen, ich werde irgendwie kämpfen, ich werde irgendwie versuchen, ein braves Leben zu führen, irgendwie Gott zu finden, Gott zu erkennen. Und das war's. Dann ist es vorbei eines Tages. Ich schaute zu meiner Frau rüber, sehe sie an, 40 Jahre alt, ich gehe auf die 40 zu in diesem Jahr und das ist das alles. Wir bringen jetzt unsere Kinder auf die Welt, wir erziehen sie und das war's. Dann haben wir unser Ding getan. Ist es alles? Wie ist unser geistlicher Zustand? Sind wir ein verdorrter oder ein dürrer Busch, ein trockener Busch, trockener Baum? Oder sind wir eine grüne Oase innen drin, in unserem Herzen, reich an Erfahrungen mit Gott, reich an Begegnungen mit Gott, trotz Corona, trotz Schwierigkeiten, trotz Umstände? Wie ist unser Zustand? Und in diesem Moment möchte ich auch gleich eine Frage reinwerfen, und zwar, was glaubt ihr, und nehmt euch mal ein paar Minuten Zeit oder ein paar Sekunden, wie auch immer, was glaubt ihr, was hindert unser geistliches Wachstum am allermeisten? Was ist es, das dich stehen lässt? Was ist es, das dich zu einem trockenen Busch macht? Was sind die Dinge, die dich hindern? Was denkt ihr? Vielleicht, wenn ihr jetzt gerade zusammen im Raum mit jemandem sitzt, was schön ist, ja, tauscht euch mal aus. Was hindert dich am allermeisten in deiner Beziehung zu Gott, in dem Vorankommen, in der geistigen Entwicklung, in dem geistigen Wachstum, in dem Fruchtbringen? Was hindert dich am allermeisten? Was denkt ihr? Was könnte es sein? Ist es zu wenig Bibellesen, zu wenig Gebet? Könnte sein, ja. Ist es Sünde? Was ist es? Was lähmt unser Herz am allermeisten? Was macht uns flau? Was macht uns erfahrungsträge, erlebnisträge mit Gott? Was macht uns arm in der Erfahrung mit Gott? Und ich habe mich auch damit mit dieser Frage beschäftigt in letzter Zeit und habe auch in mir auch etwas entdeckt, was ich auch in dieser Geschichte mit Hananias und Sapphira auch entdeckt habe. Und das möchte ich gerne mit euch teilen, euch auch weitergeben. Aber bevor wir das lesen, möchte ich gerne nochmal mit uns zusammen beten. Herr Jesus, wir kommen zu dir her. Du bist das Licht der Welt, Herr. Du scheinst hier in dieser Dunkelheit, in der Finsternis, Herr, und wir bitten dich vom ganzen Herzen, dass du heute in unsere Herzen hineinleuchtest, Herr, dass du unsere Herzen erleuchtest, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns berührst, dass unsere Herzen öffnest, dass du uns zeigst, wo wir stehen geblieben sind, damit wir geistig weiter vorankommen können in dem Erleben, in dem Erfahren mit dir, dass wir ein reicher, ein grüner, eine reiche Oase werden, ein grüner Baum werden, der viel Früchte trägt in unserem Leben. Jesus, befreie uns aus unserem Zustand und zeige uns, wo wir wirklich hängen geblieben sind. Herr, öffne unseren Geist für deinen Geist und spreche zu uns jetzt durch dein Wort. Im Namen Jesu. Amen. Ich lese vor aus Apostelgeschichte Kapitel 5. Eine kurze Randbemerkung. Ich habe mich so sehr mit Hananias und Sapphira beschäftigt, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich etwas übersprungen habe hier in Apostelgeschichte. Aber wir werden eines Tages auch zu dem zurückkommen und uns auch nochmal darüber unterhalten. Nochmal kurz zum Kontext, wo wir uns gerade befinden. Das letzte Mal haben wir noch etwas von der Geschichte gehört, als Petrus den gelähmten Mann geheilt hat. Und dann wurde er verhört und man hat sie bedroht, sehr streng bedroht und gesagt, ihr dürft nicht mehr in dem Namen Jesu reden. Die Pharisäer, Schriftgelehrten, Hohenpriester und so, die waren komplett dagegen. Sie konnten es nicht leugnen, dass da ein Zeichen, ein Wunder passiert ist. Und sie haben sie bedroht. Und dann lesen wir danach etwas, wie sie dann zusammengekommen sind, gebetet haben, darüber werden wir nochmal reden. Und dann gibt es hier eine Eigenschaft, die ersten Christen damals gehabt haben, sehr ungewöhnliche Eigenschaft. Und zwar haben sie alles, was sie gehabt haben, haben sie verkauft. Sie haben ihren Acker und ihre Häuser verkauft. Acker und Häuser verkauft und haben dann dieses Geld genommen, sind dann zu den Aposteln gegangen und haben dort dann dieses Geld sozusagen vor die Füße der Apostel gelegt und haben so demonstrativ auch gezeigt, wir sind frei von dem Materialismus, wir sind nicht mehr abhängig davon, wir legen das alles zu den Füßen der Apostel, damit sie das nehmen können und dann den Bedürftigen verteilen können. Das haben ganz viele gemacht. Und offensichtlich alle Menschen, die das gemacht haben, die waren natürlich, das war außerordentlich, weil besonders für den Juden auch, als die dann in das verheißene Land eingezogen sind, dann war es nämlich so, dass dieses Land aufgeteilt worden sind. Und Land war sehr, sehr, sehr wichtig, weil das war das Erbe, das sie gehabt haben. Und nachdem sie eine Begegnung mit Jesus gehabt haben, nachdem sie diese geistliche Welt geschmeckt haben und erlebt haben und sie so real wurde für sie, Viel realer sogar als diese Erde haben sie einfach ihr Eigentum genommen und es verkauft und es einfach abgegeben. Das ist der Wahnsinn. Das ist der pure Wahnsinn, wie sie das gemacht haben. Ich habe einmal in meinem Leben, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe oder nicht, ich habe auch mal Opferdienst gemacht in Berlin, als ich in der Gemeinde unterwegs war, weil ich auch dafür verantwortlich dann nachdem die Geldsammlung durchgeführt wurde, das Geld einzusammeln, zu zählen und dann halt ein Büchlein einzutragen und so weiter. Und eines Tages saß ich mit einem anderen jungen Mann und wir haben diesen Dienst zusammen gemacht, davor gebetet und so richtig heilig und so und dies und jenes. Und plötzlich machen wir das Ding auf und da drinnen finden wir ein Sparbuch. Und dann mache ich dieses Sparbuch auf und dann waren das 19.000 Euro, die dann in so einen Opferkasten reingeworfen sind. Mir sind fast die Augen rausgefallen, als ich es gesehen habe. Und dann habe ich aber gesehen, was da für ein Name drauf stand. Und das war genau der Typ, der neben mir saß. Also habe ich es gewusst, wer es gemacht hat. Ich dachte, boah, krass. Also das war echt schon eine krasse Sache, wenn ein Mensch wirklich, das war alles, was er hatte. Er war Student. Das war sein ganzer Besitz. Er sagte, ich will nicht davon abhängig sein. Ich gebe es hin. Ja, irgendwie war ich dann unsicher, habe es zurückgegeben, sagte, bet noch mal drüber. Und dann, wenn du es wirklich sicher bist, weil ich habe gemerkt, er war noch am Zögern. Aber es war sehr beeindruckend, das mal zu erleben, wenn ein Mensch in der Tat alles, was er hat, aufgibt. Und genau das haben die Menschen gemacht. Und hier gibt es jetzt eine Geschichte, wo zwei Menschen, genannt Hananias und Sapphira, etwas tun. Und das lese ich jetzt vor. Ich lese vor aus Apostelgeschichte Kapitel 5, ab Vers 1. Ist ein bisschen kalt hier oben, oder? Irgendwie. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau ein Teil des Geldes zurück. Das Übrige aber brachte er und legte genauso den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus, voll Heiligen Geistes, sagte zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Das ist eine modernere Übersetzung hier. Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa 3 Stunden später kommt seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Sie wusste noch nicht, dass jemand tot war. Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute, die deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie tot daliegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihren Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Ja, wie geht's euch, wenn ihr diese Geschichte hört? Ist es so, ja, voll ermutigend, voll schön, wie das da so passiert ist. Wir hören da von einem gnädigen und barmherzigen Gott und der uns unsere Fehler vergibt und wir zu ihm kommen können und er liebt uns und so weiter und so fort. Und ich merkte einfach, dass ich, als ich über diese Geschichte nachdachte, ich dachte, Herr, was soll ich darüber sagen? Was gibt's denn da zu lernen? Weil du reagierst ja sehr hart. So viele Menschen auf der Welt zu diesem Zeitpunkt sind unehrlich gewesen, haben andere Menschen betrogen und belogen. Warum bei diesen zwei? Und ich habe auch nicht davor gehört und auch nicht danach gehört, dass sowas mal passiert ist, noch aufgeschrieben worden ist. Warum bei diesen zwei? Warum bist du so konsequent und so hart? Bist du nicht für alle Sünder am Kreuz gestorben? Ist das nicht die Message, die wir verkündigen? Warum sterben die hier? Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Gott hier etwas tut, dass Gott hier willkürlich aus seinem Herzen heraus ein Exempel statuiert an Menschen und zeigt, dass mit gewissen Dingen nicht zu spaßen ist. Und die Hauptfunktion dieser Geschichte ist es, der Gemeinde und den Menschen, die das davon hören, Furcht einzujagen. Was denkt ihr, ist es eine liebevolle Sache, Furcht einzujagen? Ja? Ich mag das nicht. Ich mag das nicht zu predigen, tut Buße oder ihr geht in die Hölle. Ich mag das nicht. Ich erzähle viel lieber, hey, tut Buße und ihr könnt was mit Gott erleben. Hört sich viel cooler an, viel sanfter, viel liebevoller an. Hey, aber tut Buße oder du gehst in die Hölle. Oh, ich weiß nicht. Oh, sorry, Ari, ich versuche hierher zu bleiben. Okay. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also ich habe da sehr oft drüber nachgedacht, sehr oft drüber gebetet, auch über diese Stelle. Und ich konnte es einfach nicht erklären. Aber ich habe trotzdem etwas für mich persönlich lernen können. Ich habe das Ganze genommen und auf mein persönliches Leben übertragen. Und deshalb nochmal zurück zu der Frage, was hindert uns an unserem geistigen Wachstum, in unserer geistigen Entwicklung, an dem Wachstum mit Gott? Was hindert uns daran, dass wir Gott wahrhaftig erleben und wirklich in der Höhe und in der Tiefe und der Breite Gott erfassen und erkennen können? Und ich bin zu einem Entschluss gekommen durch diese Geschichte. Es gibt nichts Schlimmeres in meinem persönlichen Leben, und vielleicht geht es dir genauso, als das, was die zwei gemacht haben. Die zwei sind einen Kompromiss eingegangen. Kompromisse. Ich habe gemerkt, dass Kompromisse eine der gefährlichsten Dinge gibt, die mein geistiges Leben lähmen und die es fruchtlos machen, wo einfach nichts mehr passiert. Es gibt gute Kompromisse. Gute Kompromisse. Ich habe mich mit meiner Frau gestritten und wir finden nicht zueinander. Und dann, ja gut, ich will nicht, dass sie verliert, ich verliere auch nicht. Und man findet einen Kompromiss. Und so hat dann dieser Konflikt dann ein Ende. Ja, also keiner verliert, keiner gewinnt, sondern man findet einen Middle Ground. Beide Interessen werden irgendwo gewahrt. Aber es gibt auch schlimme Kompromisse. Es gibt auch tödliche Kompromisse. Und so würde ich sogar die Predigt von heute betiteln. Tödliche Kompromisse. Kompromisse, die unser geistiges Leben kaputt machen. Die unser geistiges Leben lähmen. Die uns lau machen. Die uns zum Stopp bringen. Und die uns sogar umbringen können in der geistigen Realität. Kompromisse. Hier Hananias und Sapphira. Sie sind auch einen Kompromiss eingegangen. Sie haben ein Begehren in ihrem Herzen gehabt. Sie haben ein Begehren nach vielleicht Geld gehabt. Sie haben ein Begehren gehabt in dem Moment, wo sie dann das Geld dann sozusagen öffentlich hinlegen. Und die ganze Gemeinde, die dann zusammenkommt, denkt dann, oh wow, guck mal, die haben auch alles verkauft. Was sind das für krasse Leute? Aber in Wahrheit haben sie ein Stück zurückbehalten, aber haben so getan, als ob sie alles verkaufen würden. Sie waren frei, sie hätten auch sagen können, ihr wisst ihr was, Leute, ja, alles verkaufen will ich nicht, 50% behalte ich für mich, 50% gebe ich der Gemeinde. Wäre vollkommen in Ordnung, wäre immer noch eine coole Geschichte gewesen. Aber sie haben so getan, als ob sie alles hingegeben haben, haben die ganze Gemeinde belogen, haben Petrus belogen, haben die Apostel belogen, waren scheinheilig, taten so als ob, aber in Wahrheit war ihr Herz bei diesem Geld, bei dem Ruhm, bei der Anerkennung, bei dem tollen Ansehen, dass sie dadurch gewinnen würden. Und früher war es auch noch so, wenn du alles hingegeben hast, bist du automatisch in dieses System reingekommen, dass du dann durch das, was hingegeben worden ist, versorgt wurdest. Also man hat dann, du wurdest sozusagen aus der Kasse, der Gemeindekasse, hast du sozusagen gelebt. Aber sie haben gesagt, nee, wir wollen ja immer noch unser Kapital haben, ja, damit wir machen können, was wir wollen damit. Und dann zur gleichen Zeit Ruhm und Anerkennung haben und dann noch eine finanzielle Absicherung bekommen. Was Essen angeht, was Leben angeht und so weiter und so fort. Dann haben wir das beste Leben. Wir haben noch ein bisschen Knete, damit können wir ein bisschen Spaß haben. Aber dann sind wir noch abgesichert zur gleichen Zeit. Das war deren Herz, deren Gedanke. Und die Taten, sehr scheinheilig, sehr fromm, kamen dahin, oder Hananias kam da zuerst hin, legte das Geld hin. Und er, ich weiß nicht genau, was war das für ein Gottesdienst oder was war das für ein Meeting? Ja, wie war die Erwartung? Die ganzen Jünger stehen da herum, die ganzen Christen und so, denken, boah, krass, hier, der, und dann flüstern, der hat auch alles verkauft. Und die haben so ein optimistisches Denken, voll gut, voll schön. Was passiert? Und plötzlich fällt er tot um. Was denkt ihr? Was wäre das für ein Gottesdienst, wenn das bei uns passieren würde? Da hätten wir auch sehr viele Klicks übrigens. Dadurch auch. Ja? Wenn plötzlich bei uns Leute tot umfallen würden, und weil sie nicht ehrlich sind vor Gott. Ich habe mich gefragt, finde ich das gut, dass sie umgefallen sind, dass sie gestorben sind? Zum Teil wünsche ich mir, Gott würde bis heute noch so handeln. Habe ich so gedacht, das wäre richtig cool, dann wüsstest du ganz genau, du bist falsch, oder die ganze Gemeinde wüsste automatisch, das ist eine Sünde, das ist ein No-Go, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, weil es gibt so viele graue Bereiche, wo die Menschen komplett unsicher sind. Aber einer fällt tot um bei dieser Frage, die ganze Gemeinde weiß, okay, Gott mag es nicht. Einfach, brauchen wir uns nicht streiten, nicht diskutieren, gar nicht. Und dann habe ich mich gefragt, aber wenn es wirklich so wäre, wie viele von uns würden dann noch am Leben sein? Wer würde dann noch hier vorne stehen können? Habe ich schon mal Gott belogen? War ich schon mal ein Heuchler? War ich schon mal unehrlich? War ich schon mal so, ich tat nach außen so, als ob, aber innen drin war mein Motiv. Stand ich schon mal hier vorne mit dem Motiv, eure Anerkennung zu bekommen? Mit dem Motiv, dass ihr dann sagt, oh, Michael hat toll gepredigt, und tief innen drin in mir mache ich es eigentlich nur deshalb? Was sind unsere Motive hinter unseren Diensten? Was sind unsere Beweggründe? Suchen wir wirklich die Ehre des Vaters, die Ehre des Sohnes? Suchen wir wirklich die Ehre Gottes, und wir machen das, damit er geehrt wird durch unseren Dienst? Oder wollen wir profitieren? Wollen wir selbst irgendwas da herausnehmen? Und hier Ananias und Saphiras Herz, sie sind sogar übereins gekommen. Das heißt, das war nicht nur so, dass die Sünde oder dass diese Begierde oder dieses Lügen in einem Menschen geblieben ist, sondern die waren beide Füchse, die sind übereingekommen in dem Punkt. Das heißt, es ist nicht nur in einem geblieben, sondern es ist in einem anderen geblieben. Mann, Frau sind ein Fleisch, und oft teilen sie das gleiche Leid, und oft sind sie auch eins in solchen Sachen. Nicht immer. Eigentlich hätte die Frau sagen sollen, Hananias, was sind das für Gedanken? Entweder du machst klare Sache mit Gott oder nicht. Aber sie zieht mit. Sie waren beide eins in dem Punkt. Und die sind einen Kompromiss eingegangen. Zwischen ihren Begierden, zwischen ihrem Begehren nach Ruhm und Anerkennung, zwischen ihrem Begehren, Geld zu haben, zwischen ihrem Begehren, finanziell abgesichert zu sein. Aber auch zur gleichen Zeit, wir möchten vor Gott gut dastehen, wir möchten. Und sie haben gedacht, sie stehen nur vor Menschen, sie haben es nur mit Menschen zu tun. Liebe Gemeinde, ich möchte uns an diesem Punkt ermutigen. Ja? Wenn wir mit Menschen reden, wir haben es niemals nur mit Menschen zu tun. Was wir Menschen antun, das tun wir indirekt auch Gott an, weil wir das Ebenbild Gottes in uns tragen. Verprügelst du einen Menschen, hast du indirekt diesen Schaden Gott zugefügt, obwohl er nicht schadbar ist. Aber trotzdem, das Vergehen ist gegen ihn. Deshalb wird er auch die Menschen am Ende der Zeit richten. Warum? Weil diese ganzen Taten gegen Gott, gegen seinen Willen begangen wurden. Und besonders hier haben wir einen Mann Gottes, der voll Heiligen Geistes ist. Vor diesen Menschen müssen wir ganz viel Respekt haben. Ich habe sehr viel Respekt vor denen. Und ich merke auch, ich habe keine Angst vor großen Predigern. Die beeindrucken mich nicht. Ich habe da überhaupt keine Angst vor. Aber wisst ihr, welche Leute mich beeindrucken, vor denen ich sogar Respekt habe und Angst habe sogar zum Teil? Ich habe das Gefühl, ich bin vor diesen Menschen nackt. Das sind die Beter. Die Beter, die wirklich vor Gott stehen und beten, und das sind meistens die liebevollsten Menschen, die es gibt. Die sind so herzlich, die haben so viel Mitgefühl und Verständnis, und man spürt die Gegenwart Gottes gegen den. Und man merkt, wenn sie reden gar nicht so viel, diese Menschen, aber irgendwie, wenn sie sagen, das ist wie ein Nagel, der reingehauen wird, und der sitzt einfach und du gehst und du denkst darüber nach. Solche Menschen des Geistes, die voll Heiligen Geistes sind, ich habe Respekt vor solchen Menschen. Petrus war auch so ein Mann, der sich viel mit dem Gebet beschäftigt hat. Er war kompromisslos in den wichtigen Punkten. Es gab Punkte, wo er Kompromisse gemacht hat, besonders davor. Und jetzt steht er hier mit Hananias und Saphira. Beide fallen tot um. Ein Ende für ihr Leben. Geistig auch ein Ende. Ich werde jetzt nicht darüber reden, ob sie errettet sind oder nicht errettet sind. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall entscheidet sich Gott in diesem Moment, ich werde ein Gericht vollziehen an diesen Menschen. um zu zeigen, dass das ein No-Go ist. Entweder sie leben mit mir, entweder sie machen 100% oder sie gehen den anderen Weg. Es ist ihnen frei überlassen. Aber in der Versammlung, da wo Gott wirkt, dort hineinzukommen und dann so eine Show abzuspielen, so zu handeln. Und ich habe mich gefragt, wie sind sie an den Punkt gekommen? Wie kommen wir an einen Punkt, wo wir Kompromisse schließen? Und ich habe gemerkt, Kompromisse sind immer so schleichende Prozesse. Es sind schleichende Prozesse in unserem Leben. Und ganz oft, was wir bei diesen Kompromissen, besonders die uns geistlich töten, die uns geistlich zum Stillstand bringen, bei diesen Kompromissen merke ich ganz oft, dass wir sie verharmlosen. Wenn Sünde ist kein Problem. Sünde ist mir viel lieber als Kompromisse mit Dingen, die gar nicht so böse wirken, die gar nicht so böse aussehen. Das sind die allerschlimmsten Kompromisse, die es gibt. Klare Sünde, da weiß ich ganz genau, ich habe verhauen und dann gehe ich zu Gott und ich will umkehren und bitte Herr, vergebe mir und ich möchte mich verbessern und verändern. Das ist sehr einfach mit Sünde. Aber diese Kompromisse, diese Dinge, die irgendwie gar nicht böse scheinen, die vollkommen in Ordnung sind, wo wir denken, ach, das ist doch okay. Diese Kompromisse sind sehr, sehr, sehr gefährlich für unsere geistliche Entwicklung, für unser Wachstum, für unser Erleben in Gott. Kompromisse. Schleichend, wir verharmlosen sie. Ach, das ist doch gar nicht so schlimm. So fängt das an, das Gerede mit diesen Dingen. Was ist daran so schlimm? Alle machen das doch. Das ist doch keine Sünde. Und dann lassen wir uns auf diese Dinge ein. Und wisst ihr was? Und diese Dinge, wo wir Kompromisse machen, das sind eigentlich meistens sogenannte Götzen. Götzen bedeutet, das sind Dinge, das sind menschenerschaffene Götter, denen wir es erlauben, dass sie uns beherrschen, unser Herz beherrschen und uns kontrollieren. Und ich habe mich gefragt, viele denken so, ich habe keine Götzen, ich bin frei, ich habe nichts. Wisst ihr was? Aber man kann sehr leicht prüfen, ob man wirklich Götzen hat in seinem Leben, ob man Kompromisse eingegangen ist in seinem Leben. Frag dich doch einmal ganz kurz, ja? Was hindert dich, in die Stille mit Gott zu gehen? Was hindert dich persönlich, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Was hindert dich, mit ihm zum Beispiel zu beten, das Wort zu studieren, in dem Licht zu wandeln? Was hindert dich? Und ich habe gemerkt, dass ich immer erst dann die Kompromisse entdecke, wenn ich versuche, zu Gott zu kommen. Wenn ich sage, okay, ich nehme mir eine Zeit des Gebets, ich werde jetzt Gemeinschaft haben mit ihm. Und plötzlich merke ich, wie eine andere Macht plötzlich da ist und mich zieht. Ich merke plötzlich, wenn ich ins Gebet gehe und ich fange an zu beten und dann kommen diese Gedanken, wo ich meine Kompromisse gemacht habe und die ziehen mich hinfort und plötzlich gehe ich vom Gebet weg und ich kann das nicht ertragen und mache die Dinge, die ich tue. Und Kompromisse schließen können wir mit allem. Wir können mit allem Kompromisse schließen, das ist der Wahnsinn. Ich kann sogar mit dem Schuh einen Kompromiss schließen. Ich kann mit meinem PC einen Kompromiss machen, mit meinem Handy, mit meinem Fernseher, mit meiner Bierflasche, mit Drogen, mit Essen. Ich kann alles nehmen als Ersatz für Gott. Das Ding fängt an, mein Leben zu bestimmen und zu beherrschen. Und du denkst vielleicht jetzt in dem Moment und sagst, ach nee, das ist kein Götze, ich kann jederzeit, ich bin frei davon und so weiter und so fort. Mach mal einen Test, und das habe ich bei mir auch gemerkt. Mach mal einen Test, in dem du dir sagst, ich werde das nicht mehr machen. Und du wirst plötzlich merken, wie viel Macht diese Sache über dein Leben hat und dass du davon gar nicht weglaufen kannst. Du versuchst wegzulaufen, aber es packt dich immer wieder. Und guck mal in dein Leben hinein, was stört dich in deiner geistlichen Entwicklung? Sind das Sünden? In der Tat, ist das Sünde? Oder sind das diese Kompromisse, diese Dinge, die gar nicht so böse wirken, diese Dinge, die wir verharmlosen, diese Dinge, wo wir sagen, hey, das ist doch gar nicht mal so schlimm. Und ich will das auch nicht verteufeln. Ich sage nicht, dass Handys vom Teufel sind oder Fernseher oder dies oder jenes oder Wein oder was weiß ich. Ich sage das nicht. Aber ich sage, wenn diese Dinge anfangen, dein Herz zu beherrschen, dann ist es nicht mehr eine Sache von Gott, sondern das ist eine böse Sache in deinem Leben, die dich stört, Gott zu erleben, Gott zu erkennen, Gott zu verstehen und mit Gott unterwegs zu sein. Ich bin ein Typ, ich werde einfach durch Medien gefangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin einer der neueren Generation. Ich habe das schon öfters gesagt. Diese Dinge können mich packen. Plötzlich bin ich am Handy, am Sitzen, am dies und jenes. Und ich habe mir vorgenommen, ich gehe in die Stille und werde Gemeinschaft mit Gott haben. Und plötzlich merke ich, wie das mich alles stört und ich kann einfach nicht mehr aushalten, in diesem, weil das auch manchmal nicht so einfach ist, in sein Zimmer hineinzugehen, Tür zuzumachen und dann dort in dieser Stille und dann anfangen zu beten, Gott zu suchen und dies und jenes. Und das muss man auch ertragen können. Und diese Ablenkung, oh, die kommen immer so gelegen. Aber sie tötet mich. Sie bringen mich zu einem Stillstand. Ich entwickle mich nicht weiter. In der Bibel heißt es in Lukas 16, 13, kein Diener kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen, hassen oder den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und dem anderen hinterhergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen. Wir können nicht beiden zugleich dienen. Es geht nicht. Und das ist das, was ich in meiner Beziehung mit Gott erlebt habe. Ich kann es nicht. Es funktioniert einfach nicht. Mein Erleben ist immer, dass wenn ich mit Gott unterwegs bin und wenn ich Gott erlebe, wo es wirklich funktioniert, das ist immer in einem 100%-Bereich. Es funktioniert nicht 50-50. Ich sage ja 50% Gott, 50% das. Das funktioniert nicht. Dann habe ich ein lauwarmes Christsein. Dann erzähle ich von Gott und ich bringe nur Wissen heraus, aber es ist nicht mein wahres Erleben. Es ist nicht meine wahre Begegnung mit Gott. Auch 70-30 geht nicht. Gott gehört mein ganzes Herz. Und ich bin jeden Tag in dem Kampf, ihm alles zu stellen. Diese Dinge verlangen nach mir und wollen mich beherrschen und besitzen und ablenken. Warum gehen wir diese Kompromisse ein? Jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dass ich das oder das ablege und ich nehme die Zeit für Gott, ich habe das nie bereut. Ich habe meine besten Lebenszeiten gehabt in diesen Momenten. Erkenntnisse, Offenbarung, Gegenwart, Liebe Gottes, alles war da. Kraft, alles war da. Freude, all die Dinge, von denen das Wort erzählt, waren meine Realität. Haben wir diese Dinge in unserem Leben? Was beherrscht dein Herz? Probiere es heraus, versuche es aufzugeben. Beim Aufgeben wirst du merken, dass diese Sache Macht über dich hat. Warum gehen wir diese Kompromisse ein? Warum? Ich habe gemerkt, ich weiß, ich kenne die Wahrheit und trotzdem mache ich diese Fehler immer noch, bis heute noch bin ich unwachsam und das ist für mich das Schlüsselwort. Ich werde unwachsam, ich werde leichtsinnig. Ganz oft ist es so, entweder bin ich zufrieden und satt, hochmütig, ähnlich so wie David in seiner Zeit, wo er auf dem Palast war und dann sein ganzes Volk ist in den Krieg gezogen, geistig waren sie am Kämpfen übertragen gesehen und David ist es auf seinen Palast und geht da spazieren und plötzlich sieht er eine nackte Frau, die am Baden ist und dann fängt der Kompromiss in seinem Kopf an, ich bin doch der König, ach, ich darf das doch machen und dann nimmt er diese Frau und vergewaltigt sie und bringt noch ihren Mann dazu um. Ein Mann Gottes, wie ist es möglich? Er war satt, er war zufrieden, er war hochmütig, er war entspannt. Das können Momente sein, wo wir in Versuchung hineinfallen, ohne es zu merken, schleichend hineinkommen und dann einen Kompromiss eingehen. Aber es können auch schwierige Zeiten sein. Schwierige Zeiten können auch, wenn wir zum Beispiel das Leben von Jesus anschauen. Jesus war in der Wüste, nachdem er getauft worden ist. Und dort 40 Tage, 40 Nächte aß er und trank er nichts. Und was passierte? Oder trinken, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall aß er nicht. Und dann kam der Versucher zu ihm. Und an dieser schwierigen Zeit, in diesem schwierigen Moment, hilf dir doch selbst. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesem Stein, dass daraus Brot wird. Hilf dir selbst. Benutz die Kraft deines Egos, die Kraft deines Ichs. Sei doch nicht von Gott abhängig. Warte nicht auf Gott, sondern du selber. Hilf dir. Und Jesus wehrte sich. Widerstand dem Teufel. Kompromisse. Kompromisse sind tödlich. Und wir haben das auch hier gesehen mit Hananias und Sapphira. Die sind übereingekommen und die kamen und standen dort. Und dann war das Ende für sie. Sie wurden gerichtet in dem Leib. Ich weiß nicht genau, ob sie errettet waren oder nicht. Ich weiß nicht genau, ob sie mit Gott unterwegs waren oder nicht. Ich weiß nicht genau, wie sehr ihre Umkehr war oder nicht. Aber ihr Leben war in dem Moment zu Ende. Und das kann auch bei uns passieren. Wenn wir mit diesen Kompromissen nicht wachsam sind, kann es sein, dass dieser Kompromiss uns so weit führt, dass wir geistig komplett zum Stillstand kommen und geistig tot sind. Und die werden sich noch erinnern, damals war es so. Und die werden anfangen, Dinge komplett auch zu verdrehen und sagen, ach, das war alles Quatsch, das war alles nichts. Haben wir dieses Leben? Haben wir dieses Leben Gottes in uns? Oder nicht? Und jedes Mal, und bei mir zum Beispiel auch, ich möchte auch noch als ehrlich auch von mir ein Beispiel geben, wie es bei mir ist. Ich habe gemerkt, ganz oft, wenn ich krank werde, also wenn ich nicht mehr im Dienst bin, wenn ich nicht mehr unterwegs bin, wenn ich nicht in der Verantwortung stehe, Verantwortung ist ein Schutz für mich, wenn ich keine Verantwortung habe, dann werden Türen in meinem Herzen geöffnet. Zum Beispiel, wenn ich krank werde und dann denke ich so, und ich erinnere mich auch, wo ich dann halt als Jugendreferent zum Beispiel auch unterwegs war und dann bin ich einmal krank geworden, Grippe oder irgend sowas, und dann konnte ich nichts machen und so weiter, hatte Fieber und so weiter und so fort. Und dann habe ich wieder diese mediale Tür geöffnet. Eine Serie nach der anderen geschaut oder meine Zeit am PC verbracht und so weiter und so fort. Ich habe mich innerlich durch meine Krankheit entschuldigt. Ich bin schwach und ich habe keine Kraft gerade. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Warum treffe ich nicht in meiner Krankheit die Entscheidung, Gott zu suchen, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Das habe ich auch schon mal erlebt in Krankheitsphasen. Und das war mega gut. Richtig gute Zeit gehabt. Dinge gewonnen, Dinge gelernt. Aber nein, ich habe diese Entscheidung getroffen und plötzlich habe ich gemerkt, mein ganzes geistliches Leben lag komplett brach nach 1-2 Wochen. Ich wusste gar nicht mehr, wer Gott ist. Ich habe sogar das Gefühl gehabt, ist das noch alles real, was ich hier tue, was ich hier mache? Ich habe gemerkt, ich habe Angst vor Menschen gehabt. Ich habe gemerkt, dass wenn ich mit ihnen sitze, ich habe eine Fassade aufgesetzt in Gesprächen. Ich habe gemerkt, innen drin habe ich keine Kraft mehr gehabt. Ich habe gemerkt, dass das Wort Gottes nicht mehr rauskommt. Ich habe keine Power. Ich will mich nur noch verstecken. Und dann habe ich dann gepusht, geistig geredet hier und dort und war froh, wenn sie endlich aus dem Haus waren, damit ich wieder zurückfallen kann in meinen Kompromiss. Kompromisse sind sehr, sehr gefährlich. Judas, auch ein Beispiel. Judas war die ganze Zeit mit Jesus unterwegs. Er lief mit ihm von Anfang an. Er erlebte ein Wunder nach dem anderen. Wunder, die wir zu uns selbst sagen, wenn ich zu der Zeit Jesu gelebt hätte und das gesehen hätte, hätte ich auch geglaubt. Aber die ganze Zeit trug er einen Kompromiss in seinem Herzen. Die Liebe zu dem Geld, der Götze, der sein Herz bestimmte, der sein Leben bestimmte, für den er bereit war, Dinge zu machen, für die er später sogar Reue gezeigt hat. Aber dann war es zu spät. Er hatte auch einen Tod erlebt. Kompromisse. Wie geht es uns jetzt in der Corona-Phase? Wir sind eingeschlossen, wir sind zu Hause, wir können uns nicht frei bewegen. Ach, was soll ich noch machen? Und plötzlich geben wir Raum für Kompromisse, geben wir Raum für Dinge, die unser Leben beschränken. Ich möchte uns ermutigen, den harten Weg zu gehen. Ich möchte uns ermutigen, den harten Weg zu gehen. Lass uns ins Prüfen hineingehen mit uns selber. Mein größter Traum für die Gemeinde hier, als ich hier angefangen habe und bis jetzt, mein größter Wunsch, das ist meine Vision, meine Mission, die ich von Gott verstehe, ist es, ich möchte, dass jeder von uns, nicht nur hier in der Gemeinde, auch die mit uns in Berührung kommen, dass alle Menschen zu einem echten Erleben mit Gott kommen. Dass es nicht nur ein Zutexten von der Bühne ist, dass es nicht nur die Bibel sagt, heißt es, sondern ich persönlich erlebe Gott. Gott ist so real in meinem Leben, das ist nicht fake, das ist nicht erfunden, das ist nicht nur indoktriniert oder eine Fantasie, das ist real. Ich erlebe Gott. Gott ist lebendig, genauso wie in der Schrift, genauso wie damals, genau gleich. Das ist mein Traum für unsere Gemeinde, dass wir reich werden an diesen Erfahrungen. Und diese Kompromisse müssen raus aus unserem Leben, damit wieder ein neues Leben mit Gott anfangen kann. Ich habe hier eine Lösung aufgeschrieben für mich selbst, so wie ich sie in meinem Leben erlebt habe oder mehrfach erfahren habe, die ich euch auch mitgeben möchte. Was ist, wenn du gerade in einem Kompromiss drinne steckst? Denn du bist nicht Hananias und Sapphira, du bist noch nicht tot umgefallen. Und die Bibel sagt, solange es noch heute heißt, solange du noch lebst, solange du noch atmen kannst, kannst du etwas an deinem Leben verändern. Und das Erste, was wir tun, wir gehen in uns hinein. Das ist das Erste, was wir machen. Wir gehen tief in unser Herz hinein. Wir realisieren, wir hören in uns hinein, wir merken, mir fehlt irgendwas. Ist das alles, was ich habe? Ich merke, ich bin ein dürrer Busch. Ich merke, ich bin ein trockener Baum. Das Allererste ist das Erkennen und bekennen. Das ist das, was Gott möchte. Ich erkenne meinen Zustand an. Oh, ich bin in dem Zustand. Ich elender Mensch. Wie bin ich bloß hier hineingeraten? Ja, mein Leben ist armselig. Mein geistiges Leben ist armselig. Ich erkenne diesen Zustand an. Dann bekenne ich diesen Zustand. Gott, ich bekenne dir diesen Zustand. Gott, ich liebe diese Sache, die eigentlich nicht liebenswürdig ist. Diese kleine Sache. Das ist das, was mich von dir trennt. Das ist das, was mich hindert, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das ist das, was mich hindert, geistig zu suchen. Und dann kommt die Umkehr. Herr, ich tue Buße, ich kehre um, Herr. Ich will das nicht mehr machen, ich will frei sein von dieser Geschichte. Und dann kommt das Härteste der ganzen Geschichte, die Entscheidung. Die Entscheidung zu treffen, von diesem Tag an werde ich diesen Kompromiss, Herr, mit deiner Kraft auflösen, Herr. Ich will diesen Weg nicht mehr gehen. Herr, ich stelle mich in deine Hand. Auch wenn es zieht, auch wenn es an dir reißt, du triffst diese Entscheidung. Und weißt du, was passieren wird? In dem Moment, wo du diese Entscheidung triffst, dieser Kampf, nicht nur in dem Moment, sondern das kann eine Periode, eine Phase sein, an der du festhalten musst, wird Gott in dir mehr Raum bekommen. Weil etwas in dir abfällt, aufgegeben wird, kann Gott dich mehr erfüllen. Er hat mehr Raum in dir. Dein Erleben mit Gott wird anders werden, reicher werden. Du wirst Gott erleben, wie du noch nie erlebt hast. Du wirst Dinge mit Gott erleben, die du noch nie erlebt hast. Du wirst einen Frieden bekommen, den du noch nie gespürt hast, obwohl du schon 20 Jahre lang Christ bist. Es wird deinen ersten Frieden, den du gehabt hast, bei weitem übersteigen. Die Liebe, die die Bibel erzählt zu den Feinden und Freunden und so weiter, die wird mehr in dir sein. Schaffe diese Götzen aus deinem Leben heraus. Ich rede jetzt mutig und stark hier, aber ich war vor kurzem, auch in dieser Corona-Phase, war ich sehr gefangen in meinem Innern. Und ich habe das gar nicht gemerkt und ich habe mich gefragt, Gott, wie bin ich bloß hier gelandet? Ich habe keine Kraft mehr gehabt, keine Power gehabt, war nichts mehr da. Unruhe, Unfrieden in meinem Herzen. Und dann habe ich diese Geschichte mit Hananias und Sapphira in den Sinn bekommen. Ich habe gemerkt, mein Gott, ich habe auch so einen Kompromiss gemacht. Und obwohl ich nie wie Hananias und Sapphira tot umfalle, aber ich merke, dass ich geistig sterbe. Herr, und dann habe ich es bekannt. Dann habe ich eine Umkehr durchlebt. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und jetzt habe ich so viel Freude, so viel Frieden, so viel Dankbarkeit. Dinge, die ich irgendwie verloren habe, die waren mal da und plötzlich waren sie weg. Und jetzt ist es wieder da und Gott redet wieder und spricht. Ich kann seine Stimme hören, ich kann wahrnehmen, was er sagt. Und ich werde, wenn ich das erlebe, ich werde noch hungriger nach Gott, weil was, ist es möglich? Plötzlich merke ich, ich bin nicht mehr ein Busch, ich merke, ich werde wieder ein Baum, ich merke, ich habe wieder diese Früchte an mir herum und ich bin auf der einen Seite satt, weil ich diese Erfüllung habe mit Gott, aber auf der einen Seite werde ich hungriger nach Gott. Ich will mehr von ihm haben, mehr von seiner Liebe, mehr seine Erkenntnis haben, mehr von ihm haben, aber zur gleichen Zeit auch dankbar für das, was ich bekommen habe. Und ich möchte jetzt mit diesem Vers auch diese Predigt abschließen. In 1. Petrus 5, Vers 8, 9 heißt es, seid nüchtern und wachsam, nüchtern und wachsam. Das ist mein Hauptproblem in meinem christlichen Glaubensleben. Also wirklich von all den Problemen, die ich habe, das ist mein Hauptproblem in meinem geistigen Wachstum. Ich bin oft nicht nüchtern und nicht wachsam. Ich penne geistlich. Ich bin unwachsam. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im Glauben fest widerstehen. Liebe Gemeinde, lieber Zuhörer, egal wer du gerade da bist, Herr, ich ermutige dich, geh in dich hinein, geh in dein Herz hinein, nimm dir diese Zeit und dann triff diese Entscheidung, mit Gott unterwegs zu sein, triff diese Entscheidung, deine Tür zuzumachen. Wie Martin Luther, als er sein Turmerlebnis hatte, er war im Turm, im finsteren Turm saß er rum und hat sich für die nächste Vorlesung vorbereitet, hat sich in der Bibel rumgeschlagen. Und das Wort kam zu ihm einfach nicht, es kam nicht, war viel Widerstand da. Das ist ein harter Weg, er hätte auch was anderes machen können, hätte auch weggehen können. Er hätte mal ein Bier oder Wein oder in die Kneipe gehen können, sich richtig gehen lassen können. Nein, er ertrug diesen Moment der, Nichtfindung. Er trug diesen Moment des Nichtverstehens. Er blieb dort, er blieb am Wort, er blieb an der Schrift. Und bam, plötzlich in dem Moment bekam er eine Offenbarung. Eine Offenbarung über die Gerechtigkeit Gottes, über das wahre Geschenk, das Gott für ihn vorbereitet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt ging er immer zaghaft auf die Kanzel und predigte dort oder hielt Vorlesung. Aber nach diesem Erleben hatte er ein Drängen im Herzen gehabt. Er wollte das herausschreien, was er erlebt hat. Schaffe den Kompromiss aus deinem Leben. Widerstehe dem Feind im Glauben. Und Gott wird noch mehr Raum in deinem Herzen gewinnen. Ich möchte mit uns zusammen beten. Herr Jesus, wir bitten dich gemeinsam, dass du uns hilfst. Hilfst, diese Kompromisse in unserem Leben zu erkennen. Zu sehen, was unsere Götzen sind. Die Dinge, die unser Leben bestimmen und beherrschen. Herr Jesus, du willst, dass wir Menschen frei sind. Das ist dein Wille, das ist dein Gedanke. Zur Freiheit hast du uns berufen und nicht zur Knechtschaft. Herr Jesus, nun hilf jedem Einzelnen, Herr, wirklich sein Leben zu überblicken, darüber nachzudenken und sich zu fragen, wo bin ich stehen geblieben und was für Dinge uns festhalten. Herr, nur du alleine kannst es durch deinen Geist machen. Nur du alleine kannst uns Menschen befreien. Herr, hilf uns dabei, Herr. Befreie uns, Herr. Schenke uns ein starkes Erleben mit dir. Starke Entscheidungen in dieser Zeit, wo wir zu Hause sitzen, mit uns selbst beschäftigt sind und viele Ablenkungen haben trotz dessen. Hilf uns, Herr, den Blick auf dich zu bewahren, auf dich zu schauen. Im Namen Jesu. Amen.